Erbeten kann man nicht genug. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Möglichkeit, dass wir hier zusammen jetzt Taufgottesdienst feiern können. Danke für alle Täuflinge, die da sind. Danke auch, dass du da bist, weil du gesagt hast, dass du dabei sein wirst, wenn zwei oder drei sich in deinem Namen zusammenfinden. Danke für dein Wort, das wir jetzt hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns führst und leitest durch dein Wort. Öffne uns die Herzen, dass wir hören können, was du uns sagen möchtest. Und Herr, wie schon Stefan gebetet hat, möchte ich auch beten, nimm weg, was nicht von dir ist. Lass es zu Boden fallen, was ich sage, was nicht aus deinem Munde kommt. Dass nur noch dein Wort übrig bleibt und deine Herrlichkeit wirklich besteht. Gepriesen sei dein Name. Amen. Gut, das Thema heute sind die Seligpreisungen. Nach dem Tod von George Floyd am 25. Mai kam es zuerst in den Vereinigten Staaten und in weiterer Folge in vielen anderen Ländern in der westlichen Welt zu Protesten und Demonstrationen gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt. Außerdem treibt es aktuell in vielen anderen Ländern Europas die Leute zu gewaltsamen Protesten auf die Straßen. In Frankreich gab es schon bereits 2018 gewaltige Aufstände der sogenannten Gelbwesten, die durch die hohen Benzinpreise damals ausgelöst worden waren. Die Aufstände gibt es immer noch. Inzwischen haben sie sich gegen die soziale Ungerechtigkeit entwickelt und sie hielten bis 2019 an, sind übergeschwappt jetzt durch diese Rassismusfrage. Inzwischen sind auch in den Niederlanden und in Deutschland gewaltsame Aufstände ausgebrochen, zum Teil aufgrund dieser Sache mit George Floyd, zum Teil auch wegen der Corona-Einschränkungen in den ganzen Ländern. Und außerdem nehmen die gewalttätigen Aussetzungen der extremen Linken und der extremen Rechten immer weiter zu. Der Unmut über Ungerechtigkeit, über Unterdrückung, über Rassismus, über Klassenunterschiede und viele weitere Faktoren, der schlägt sich immer mehr in Verzweiflung, in Wut und in Widerstand um. Die Menschen sehnen sich nach Gerechtigkeit, nach Barmherzigkeit, nach Menschlichkeit. Am liebsten hätten wir doch alle eine Gesellschaft, in der wir erlöst sind von all dem Schlechten, all dem Bösen, und in Frieden leben können. Diese Sehnsucht ist nicht neu. Die Sehnsucht ist eigentlich so alt, wie die Menschen sind oder wie die Menschheit. Und immer dann, wenn die Wellen der Gewalt immer höher schwappen und der Sinn der Ungerechtigkeit immer stärker wird, erhält diese Sehnsucht neuen Antrieb. Es gab zum Beispiel vor langer Zeit einmal ein Volk, das von einer Weltmacht erobert und unterjocht worden war. Zwar durften die Angehörigen dieses Volkes relativ autonom leben, jedoch regierte und beherrschte schlussendlich die Weltmacht ihre Wirtschaft, ihre Politik, ihre Religionsausübung, im Grunde genommen ihren Alltag. In jeder Provinz dieses Landes waren Militärstationen und Bezirksverwalter eingesetzt und wer hier das Sagen hatte, war eindeutig klar. Es war der Kaiser. Das Volk war Israel und die Weltmacht war Rom. Und so wie wir uns heute die Lebensfreiheit und auch Gerechtigkeit wünschen, wenn wir diese ganze Ungerechtigkeit um uns herum sehen, so wünschten sich die Israeliten Freiheit von dieser Unterjochung und Unterdrückung und sie wünschten sich Gerechtigkeit von Gott. Doch der Wunsch der Israeliten hatte einen anderen Charakter als unser Wunsch heute. Die meisten Menschen unserer Zeit wünschen sich Erlösung von all der Unterdrückung, in welcher Form auch immer diese Unterdrückung kommt, aus sich selbst heraus, aus dem Zusammenschaffen, aus dem Zusammenraffen als Gesellschaft und auf Basis dessen, was richtig ist. Wir erkämpfen uns unsere Erlösung. Die Juden jedoch, die hatten das Versprechen, die Verheißung sozusagen von Gott selbst, dass ein Erlöser kommen würde. Viele Propheten waren in der Vergangenheit aufgestanden und hatten im Auftrag Gottes das Auftreten dieses Erlösers, den die Juden sich erhofften und erwünschten, vorhergesagt. Einer dieser Propheten war Jesaja und er hat sicherlich am meisten über diesen Erlöser, der kommen sollte, gesagt. Simon hat in seiner letzten Predigt eine dieser Prophetien aufgegriffen, nämlich die aus Jesaja 9, Vers 1 und 5 bis 6. Da heißt es, Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründige und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Gott hatte dem Volk der Juden einen König versprochen. Nicht nur einen, der die Ungerechtigkeit wegnimmt, sondern einen Erlöser, der als König herrschen sollte. Einer, der eine ewige Königsherrschaft festlegen würde. Der das Land von der Dunkelheit der Unterjochung und Unterdrückung befreien würde. Und darauf warteten die Israeliten vertrauensvoll schon seit mehreren hundert Jahren. Und das machte ihren Wunsch nach Erlösung aus. Ihre Hoffnung auf Erlösung ruhte nicht auf Menschen, sondern er ruhte auf dem, was Gott ihnen schon vor vielen, vielen Jahren, hundert Jahren versprochen hatte. Und sie waren sich sicher, Gott würde diesen Erlöser eines Tages schicken. Und dann trat in einem kleinen Ort namens Nazareth eines Tages ein junger Mann auf, jünger als ich, und er ging in eine Synagoge. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn, das Jahr, auf das sie alle warteten. Und dieser junge Mann, er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und dann heißt es im nächsten Vers, und alle wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Nach all den Hunderten von Jahren sollte sich endlich die Prophetie erfüllen, die Gott schon so lange vorausgesagt hatte. Nach all dem Warten sollte Gott endlich gnädig sein und seinen Erlöser schicken, den versprochenen Herrscher, diesen versprochenen König, der sie befreien sollte. Das waren Worte der Gnade. Und Jesus sprach sie an diesem Tag aus, denn Jesus war dieser junge Mann. Und er sprach sie aus und er sprach sie in diese große Sehnsucht hinein. Und auch wenn die Leute, die dort in dieser Synagoge waren, Jesus nicht wirklich glauben wollten, so wissen wir doch aus der Predigt von Christoph und von Hans die letzten Wochen, dass in den darauf folgenden Tagen viele große Wunder aus seiner Hand geschahen und der große Predigten brachte, nämlich die Verkündigung des Reiches Gottes und viele Menschen ihm nachfolgten. Die Menschen sahen, das ist ein besonderer Mann, das wird wohl wirklich dieser versprochene Erlöser sein. Und viele hofften darauf, dass er nun das lang ersehnte Königreich des Friedens und der Gerechtigkeit gründete. Er ist da, der Erlöser ist da, jetzt wird es uns gut gehen. Und daher folgte ihm bereits nach kurzer Zeit eine große Menschenmenge, gespannt, was er denn als nächstes tun würde. Viele, sicher angetrieben von der Hoffnung auf Erlösung, denn war Jesus nicht der Erlöser? Hat er es nicht selbst gesagt und hat er es nicht durch seine Taten unterstrichen? Was für ein Gänsehautmoment muss es dann gewesen sein für die Juden, als Jesus seine berühmte Bergpredigt begann. Und diese heutige Predigt ist nämlich der Einstieg in die Bergpredigt. Jesus begann seine Bergpredigt nämlich mit der Überschrift der heutigen Predigt, mit den Seligpreisungen. Und ich möchte mit euch jetzt über diese Seligpreisungen nachdenken. Und zuerst in diesem Punkt. Die befreiende Botschaft der Seligpreisungen. Denn oh, wie befreiend müssen diese Seligpreisungen gewesen sein für die Juden, für das Volk Israel damals, die ja schon so lange unterdrückt worden waren, die so lange wirtschaftlich übervorteilt worden waren, die so hohe Steuern zahlen mussten, innerlich zerrissen waren durch jüdische Unterstützer des Regimes auf der einen Seite und auf der anderen Seite die militanten Kämpfer gegen das Regime und in der Mitte waren die armen Bürger des Volks, die einfach nur leben wollten. Und da beginnt Jesus seine Predigt, seine berühmte Bergpredigt mit diesen Worten, die sich den Zuhörern wahrscheinlich wie Balsam auf die verwundeten Seelen gelegt hat. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Was sind das für tröstende Worte für ein Volk, das seit Jahren jeweils mehr oder weniger unterdrückt und geplagt und gequält wurde? Was für ein Trost, dass Jesus mit solchen Worten seine Predigt beginnt. Und es ist wichtig, an dieser Stelle zu begreifen, dass es einen großen alttestamentlichen Zusammenhang gibt. Wir haben in den letzten Predigten über Matthäus immer wieder gehört, dass sehr viele Zusammenhänge zum Alten Testament bestehen. Die Propheten Gottes waren im Alten Testament diejenigen, die dem Volk jeweils sagten, was Gott wollte. Also Prophetien aussprachen. Dabei gab es im Großen und Ganzen zwei Kategorien, wie Propheten etwas sagten, nämlich Warnungen oder Segensverheißungen. Die Warnungen, die begannen meistens mit dem Wort Wehe. Wehe dem, der nicht auf Gott hört. Solche Prophetien waren hart und sie wurden natürlich nicht gern gehört. Solche Propheten sind auch sehr oft verfolgt und eingesperrt worden. Hingerichtet auch. Wie oft hatte Israel sich in der Vergangenheit gegen Gott versündigt, Götzendienst betrieben, in Gottlosigkeit gelebt, sich Gewaltexzessen hingegeben. Ein Wehe war Gottes Warnung an das Volk. Demgegenüber aber standen die Segensverheißungen. Und diese begannen mit dem Wort Wohl. Wohl denen, die nicht nach den Ratschlägen der Ungläubigen leben, sondern sich ganz auf Gott und seinen Willen ausrichten, zum Beispiel. Einem solchen wird es gut gehen. Jeder Jude kannte die Wohlworte, wohl dem. Und jeder wusste, wenn Gott dieses Wohlwort ausspricht und man sozusagen die Kriterien erfüllte, die in diesem Wort enthalten waren, dann konnte man die Rettung Gottes erwarten. Denn Gott hält sein Wort. Die Wohlworte waren die Grundlage der jüdischen Hoffnung. Und im Neuen Testament ist das Wohl hauptsächlich ein glückselig. Ist im Grunde genommen das gleiche Wort. Glückselig, gesegnet, wohl dir, wenn du auf den Herrn schaust und auf ihn vertraust. Und jetzt saß hier dieser Jesus, scheinbar der Erlöser, der kommen sollte, und er sprach diese hoffnungsschenkenden Wohlworte aus. Glückselig sind, glückselig. Wie lange hatten die Juden auf dieses Wort aus dem Munde Gottes gewartet? Die sich konstant unter dem Gericht und der Strafe Gottes glauben mussten, denn die Römer beherrschten ihr Land und davor waren Kriege in ihrem Land und davor waren andere und die Perser und die Syrer und was weiß ich was alles. Und sie erhielten auf einmal diese wunderbare Zusage von Gott. Die Zusage eines Propheten, wie noch nie einer dagewesen war vor ihm. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wie viel trauernde Menschen wird es an diesem Tag gegeben haben, als Jesus die Bergpredigt hielt? Trauernd über verlorene Lebensgrundlagen durch zu hohe Steuern oder trauernd über die Freiheit, die schon so lange nicht mehr da war oder trauernd über Rassismus in dem eigenen Land. Und jetzt sollten sie getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wie viele Zuhörer hatten im Helfen der Armen und Waisen, die durch die Besatzung arm und weise geworden sind, all ihre Besitztümer geopfert, um diesen Menschen beistehen zu können? Und jetzt soll ihnen das besetzte Land wieder gehören. Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wie groß muss der Hunger und der Durst nach Gerechtigkeit gewesen sein, wenn an jeder Ecke ein Römer war. Und jetzt sollte dieser sehnsüchtige Hunger, dieser sehnsüchtige Durst gestillt werden. Endlich, nach so vielen Jahren. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Oh, was für ermutigende Zusagen, das aus dem Mund des Herrn Jesus sind. Die, die ihren Mitmenschen barmherzig waren, mit Eifer und Aufrichtigkeit um das Gute kämpften und dabei alles für den Frieden taten. Sie sollten ihren Lohn von Gott selbst erwarten und erhalten. Merkt ihr, was das für ein brisanter Einstieg der Bergpredigt ist? Das klingt fast so, als ob Jesus nach unseren Begriffen sagen würde, glückselig seid ihr alle, die ihr für soziale Gerechtigkeit einsteht, die ihr gegen Polizeigewalt aufsteht, die ihr für die Ungerechtigkeiten und Feindschaftlichkeiten eurer Gesellschaft, die ihr sie nicht mehr ertragen könnt. Ich will euch von all dem erlösen. Und ist es nicht das, was wir uns wünschen, Erlösung von all dieser Ungerechtigkeit? Ein Erlöser, der unsere Mühen für das Gute erkennt und uns dafür annimmt, der uns wertschätzt und belohnt für all das, was wir tun, um einen Frieden im Land zu bekommen? Wir wollen erlöst werden von all dem Schlechten um uns herum, all dem, was traurig, was wütend, was unrund oder was niedergeschlagen macht. Es ist auch das, was sich die Juden erhofften. Und was viele von uns sich erhoffen, wenn wir an Jesus oder Gott denken. Aber eigentlich ist es nicht das, was Jesus hier sagte. Es ist nicht das, was in den Seligpreisungen steht. Wenn wir nämlich genauer auf diese Seligpreisung hören, dann fällt uns etwas auf. Und es fällt uns etwas auf, das den Zuhörern ganz bestimmt auch aufgefallen ist. Denn Jesus, er sagt in seinen Seligpreisungen Dinge, die nicht so gut passen. Darauf, dass er jetzt kommt und auf einmal alles befreit. Am Ende seiner Seligpreisung, da sagt er, glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das klingt zwar schön, aber wo ist die Befreiung, wo ist die Erlösung? Soll ich zu Lebzeiten verfolgt werden, damit ich dann im Himmel endlich belohnt werde? Und noch befremdlicher klingt die nächste Seligpreisung. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Moment. Jetzt ist dieser versprochene Erlöser da. Der sogenannte Messias. Sollte er nicht mächtig und als göttlicher König auftreten, herrschen und alle Feinde aus dem Weg räumen? Wie passt das zusammen? Wie kann das sein, dass dann auch noch Jesus sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr verspottet werdet um meinetwillen, verleumdet um meinetwillen? Wie passt das zusammen? Wie kann ich einem so herrlichen Erlöser nachfolgen und auf der gleichen Seite verleumdet und verspottet und verschmäht werden? Und dann geht es ja noch weiter. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Das klingt so gar nicht nach dieser anfänglichen Verheißung, nach diesem anfänglichen Versprechen der Erlösung, die in den Seligpreisungen scheinbar vorlag. Lasst uns also die Seligpreisung nochmal anschauen von vorne mit einem anderen Schwerpunkt. Und wir beginnen diesmal ganz von vorne und nicht erst bei dem, wo Jesus schon gesprochen hat. Denn in den ersten beiden Versen heißt es, als Jesus aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Zuerst stellen wir fest, dass die Volksmenge zwar anwesend war, aber es waren nicht die Leute, die Jesus ansprach in seiner Bergpredigt. Er sprach zuerst zu seinen Jüngern. Die Jünger versammelten sich zu ihm und er sprach zu diesen, zu ihnen, zu den Jüngern. Er sprach zu denen, die ihm bereits nachfolgten, nicht zu allen. Ja, das Volk war da und es hörte ihm zu. Und ich denke, das war auch sehr wohl nach Jesu Willen. Aber der Adressat seiner Bergpredigt waren zuerst die Jünger. Und das ist der erste Hinweis für uns, dass nicht gleich alles so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Jesus saß also am Berg und er sprach mit seinen Jüngern. Und was sprach er? Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist die erste Seligpreisung und ich hatte sie zwar am Anfang vorgelesen, aber vernachlässigt. Wieso? Weil sie nicht in dieses Narrativ passt, dass Jesus kommt, um jedem Erlösung zu geben. Diese Seligpreisung, das ist die Grundlage aller weiteren Seligpreisungen. Wenn du dich als Zuhörer jetzt nicht in dieser Seligpreisung wiederfinden kannst, dann muss ich dich enttäuschen und sagen, die weiteren Seligpreisungen sind für dich auch nicht relevant. Denn geistlich arm ist der, der erkannt hat, dass er vor Gott nichts zu bieten hat. Und wie sollten wir Gott auch etwas bieten? Gott ist der Schöpfer des Universums, er ist der Erhalter aller Dinge. Er ist dem aus und für und zu dem alle Dinge geschaffen sind. Er ist der Allmächtige und der Allwissende. Wir können ihm nichts bieten. Wir haben nichts, das wir Gott geben könnten. Und vielmehr noch, wir haben Gott nicht einmal etwas, das wir ihm geistlich geben könnten. Also auf, sagen wir es umgangssprachlich, religiöser Ebene. Unser Frommstes ist nicht fromm genug für Gott. Unser Bestes ist nicht gut genug für Gott. Unser Gerechtestes ist nicht gerecht genug für Gott. Unsere größte Liebe ist nicht liebevoll genug für Gott. Egal, wie sehr wir uns darum bemühen, gut zu sein. Und egal, wie sehr wir uns darum bemühen, vor Gott in einen guten Stand zu kommen, es wird niemals reichen. Denn gegenüber seiner Güte und Herrlichkeit, da verblasst alles, was wir versuchen könnten. Wir haben geistlich nichts, gar nichts zu bieten vor Gott, dem Allmächtigen. Ja, wir kommen als geistliche Bettler vor Gott. Und wie gegensätzlich ist das zu der Grundeinstellung, die heute bei vielen sind, für viele Menschen, vor allem bei solchen, die bei Aufständen und Demos mitmachen. Sie glauben, und eigentlich wir alle glauben von uns ja, dass wir gerecht sind. Und dass wir auf jeden Fall mit unseren Überzeugungen auf der guten Seite der Geschichte stehen. Aber Jesus sagt, nicht glückselig ist der, der sich selbst für gerecht und gut hält. Glückselig ist der, der geistlich arm ist. Und darauf folgt die zweite Seligpreisung. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Das ist eine direkte Schlussfolgerung aus der geistlichen Armut. Ja, wenn ich erkannt habe, dass ich geistlich arm bin und vor Gott nichts zu bieten habe, dann stimmt mich das traurig. Noch viel schlimmer, wenn ich erkannt habe, wie ich vor Gott stehe, wenn nichts genug ist, dann muss ich auch erkennen, dass ich eigentlich voll bin mit bösen Gedanken, mit bösen Wünschen und dass mein Wesen zerfressen ist von Üblem und Ungerechten, von Sünde. Ich möchte Gott gefallen, aber ich kann ihm nicht gefallen. Ich bin zu unvollkommen. Ich tue immer wieder das Falsche. Wie schmerzhaft ist es, wenn ich meiner Ehefrau aus Versehen wehtue? Durch ein Wort, durch eine Tat, durch irgendetwas. Wie viel schmerzhafter ist es, wenn ich Gott wehtue? Wie sehr wird der trauern, der erkannt hat, dass er vor Gott nicht nur geistlich arm ist, sondern auch ungerecht und ein Sünder. Und auf einmal merken wir, dass das Problem bei all diesen Aufständen und Demonstrationen, dass das Problem nicht nur in den Ungerechtigkeiten oder in der Situation, in dem Rassismus oder in der Polizeigewalt liegt, sondern eigentlich in jedem einzelnen Menschen selbst. Muss geschimpft oder randaliert werden? Muss ein Geschäft geplündert werden, um Gerechtigkeit zu erreichen? Muss ein Polizeiauto zerstört werden? Muss geflucht oder beleidigt werden? Oder muss ich mich bei der Sache, für die ich mich einsetze, besser fühlen als alle anderen? Oder vielleicht sogar diejenigen, die eine andere Meinung als ich habe, als Trottel bezeichnen? Nein, das braucht es nicht. Vielmehr zeigt uns das, dass wir Sünder sind, dass wir in uns auch viel, viel Schuld tragen. Und das treibt uns in eine tiefe Trauer vor Gott, wenn wir diese Wahrheit akzeptieren. Aber Jesus spricht hier einen Trost zu. Er sagt nicht, glückselig sind die trauern und traurig bleiben, sondern ihr werdet getröstet werden. Bevor ich aber über diesen Trost spreche, möchte ich zur dritten Seligpreisung kommen. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und spätestens hier wird der Jude, der seine Tora gut kannte, einmal kräftig geschluckt haben. Denn es gab im Alten Testament einen sehr bekannten Mann, den kannte jeder Jude und den kennt auch jetzt jeder Jude. Und dieser Mann, der wurde als der sanftmütigste Mensch auf der ganzen Erde bezeichnet. Und das war Mose. Und Mose war ein einziges Mal nicht sanftmütig. Und er schlug mit seinem Stock gegen einen Felsen und er gab Gott nicht die Ehre. Und was war die Folge? Er durfte nicht in das versprochene Land einziehen. Er durfte es nur vom Berg aus anschauen. Der sanftmütigste Mann auf Erden konnte das Land nicht erben. Und Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Da muss der Standard schon ziemlich hoch sein. Wenn der Sanftmütigste nicht geerbt hat, bin ich sanftmütig genug, um das Land zu erben? Wie soll es da erst mit der vierten Seligpreisung weitergehen? Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wenn geistliche Armut, Trauer und Sanftmut schon so schwer sind, so steil, wie ist dann dieser Hunger nach Gerechtigkeit zu verstehen? Reicht es, dass wir uns nach Gerechtigkeit sehnen? Nicht, wenn wir die Bergpredigt weiterlesen, denn Jesus sagt nur einige Verse später, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das ist hart. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das waren die Männer, die damals die Tora am besten kannten und sich mit ihrem ganzen Leben darum einsetzten, wirklich jedes witzig kleine Gebot Gottes einzuhalten. Und ich muss gerechter sein als die, um in den Himmel zu kommen? Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Gut, das klingt nach etwas, das ich erfüllen kann. Aber wenn ich an Mose denke, der nur ein einziges Mal nicht sanftmütig war, stellt sich mir die Frage, ob das auch für Barmherzigkeit gilt. Bin ich wirklich immer barmherzig oder gibt es Fälle, wo ich nicht barmherzig war? Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ach ja, ab jetzt scheint Jesus eigentlich nur mehr reinzureiben. Wenn ich festgestellt habe, wie unvollkommen, unzulänglich und weit entfernt ich eigentlich von der Gerechtigkeit Gottes bin, wie sollte ich da überhaupt ein reines Herz haben können? Wenn ich nur ein bisschen über den Zustand meines Herzens nachdenke, dann weiß ich ja, dass immer wieder böse Gedanken daraus hervorkommen. Da brauche ich sogar nur halb ehrlich mit mir selbst zu sein und ich weiß, dass Böses aus meinem Herzen kommt. Also ein reines Herz habe ich auch nicht. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. An dieser Stelle bleibt nur noch die Frage, bin ich in meinem Innersten überhaupt friedfertig? Alles andere trifft nicht zu. Suche ich dann Frieden? Will ich wirklich Frieden? Strebe ich danach, den Menschen Frieden zu ermöglichen oder strebe ich eigentlich nur danach, mir Frieden zu ermöglichen, meinem Ego zu dienen in meinen Wünschen und Sehnsüchten? Oder möchte ich Frieden durchsetzen, egal wem ich damit wehtue? Ist auch möglich. Und an dieser Stelle ist die anfängliche Euphorie vielleicht verflogen. Da kommt dieser Erlöser und wenn ich über seine Worte nachdenke, merke ich, das wird nichts. Jesus sagt zwar glückselig, aber es kann gut sein, dass du dich an dieser Stelle eher erschlagen oder entmutigt fühlst. Sollte nicht das Wehe Gottes uns erdrücken und das Wohl uns aufheben? Und da stellt sich mir eine Frage an dich. Bist du traurig? Bist du traurig darüber? Da möchte ich an die zweite Seligpreisung erinnern. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Denn die Seligpreisungen sind nicht erdrückend. Sie sind unglaublich befreiend, wenn wir sie mit Blick auf Jesus lesen. Lasst uns also die Seligpreisung noch ein drittes Mal anschauen. Diesmal ein bisschen kürzer. Es gab einen einzigen Menschen, der die Inhalte der Seligpreisungen vollkommen erfüllte. Bevor Jesus nämlich sagte, dass unsere Gerechtigkeit noch erhabener sein soll als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, sagte er, ich, also Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen. Jesus war der einzige Mensch, der das ganze Gesetz Gottes und alle Anordnungen der Propheten vollkommen erfüllte, ohne an irgendeiner Stelle auch nur einen einzigen Fehler oder eine Sünde zu machen. Er war nicht nur gerechter als die Schriftgelehrten, er war als einziger gerecht. Er war der Gerechte. Und er war nicht nur barmherzig, sondern er war voll Güte und Barmherzigkeit. Also bis zum Rand und noch drüber hinaus. Bei ihm ist Barmherzigkeit überfließend. Er war nicht nur reinen Herzens, er ist der, der völlig frei von Sünde ist. Er ist die Reinheit Gottes. Er war nicht nur friedfertig, er ist der Fürst des Friedens. Der Einzige, von dem wirklicher Frieden ausgehen kann. Und über all dieses wurde er nicht nur verfolgt, sondern er wurde gehasst, er wurde gefangen gesetzt, ausgepeitscht und hingerichtet. Er wurde nicht nur verspottet, geschmäht und verleumdet, er wurde sogar angespuckt und geschlagen mit Stöcken, gequält, verachtet, sein Name wurde in den Dreck gezogen. Er wurde sogar mit dem Teufel verglichen und seine Worte wurden so verdreht. Ja, all das ertrug er, ohne auch nur ein einziges Mal ein böses Wort zu sagen oder einen bösen Gedanken in seinem Herzen zu haben. All das ertrug er in Liebe, vollkommen und ohne Fehler. Er hat für uns diese Inhalte der Seligpreisung ans Ende geführt. Aber die Frage ist, hat er das auch mit den ersten beiden getan? Ja, denn obwohl Jesus natürlich nicht arm vor Gott sein kann, denn geistlich arm sein kann, er ist Gott selbst, da hat er sich doch selbst entäußert und erhielt die Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, dem Vater nicht wie einen Raub fest, sondern er wurde Knecht. Und er machte sich selbst arm, obwohl er alles hatte und all das nie verlor. Und er tat dann das Undenkbare. Er nahm unsere Trauer auf sich. Die Trauer, von der hier in den Seligpreisungen die Rede ist. Denn er, der vollkommen Gerechte, er nahm unsere Schuld auf sich. Alle Schuld. Es steht geschrieben, denn er, der Vater, hat den Sohn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus, der nie gesündigt hatte, wurde zur Sünde und starb am Kreuz, um unsere Sünde zu bezahlen. Ist es nicht unfassbar? Wir, die wir nicht einmal im Ansatz auch nur daran denken können, gerecht zu sein vor Gott, werden in Jesus zur Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir an Jesus glauben. Und das, weil Jesus selbst zur Sünde wurde. Er erlitt unsere Strafe am Kreuz. Er bezahlt unsere Schuld, damit wir glückselig sein können. Hungerst du nach Gerechtigkeit? Dürstest du nach Recht? Im Psalm 22, Vers 27 und 28 heißt es, die Elenden sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren, alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Bei Jesus werden alle satt werden. Denn wenn wir an ihn glauben und unsere Schuld bekennen und aus unserem alten Leben uns zu ihm hinwenden, dann werden wir glückselig sein. Indem Jesus alles erfüllt und alles getragen und alles ertragen hat, ist er unser Erlöser geworden. Und auch der Erlöser damals für Israel. Er ist der wirkliche Erlöser. Und durch ihn sind wir auf einmal sanftmütig, barmherzig, gerecht, friedfertig. Selbst wenn wir in all den Eigenschaften immer wieder scheitern. Denn wer glaubt, ist ein Kind Gottes. Und das ist einer der Verheißungen, die Jesus gegeben hat. Und Gott sieht jedes seiner Kinder durch das Opfer, das Jesus gebracht hat. Wir können kein reines Herz aus uns aufweisen. Es sei denn, es wurde gereinigt durch das Blut des Herrn Jesus, das er am Kreuz vergossen hat. Wir können Frieden nicht bedingungslos leben. Es sei denn, die Liebe des Herrn Jesus ist in uns wirksam. Wir können nicht vollkommen barmherzig sein, es sei denn, die Barmherzigkeit von Jesus kommt durch uns zum Tragen. Wir können nicht nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, es sei denn, wir sind in Jesus zur Gerechtigkeit gemacht. Und wir können all das aus Jesus nicht erhalten, wenn wir nicht zuerst über unseren verlorenen Zustand trauern und über unsere Sünde weinen und Gott aufrichtig um Gnade anflehen und unsere Sünde bekennen. Und wir können dieses Gnadengeschenk des Opfers von Jesus nicht annehmen, wenn wir nicht zuvor erkennen, dass wir es brauchen, dass wir geistlich arm sind. Aber wenn wir es erkannt haben, glückselig sind, die an Jesus glauben. Wenn wir glauben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist und wenn wir uns sein Leben, wenn wir ihm unser Leben ganz hingeben, dann werden wir seine Nachfolger und dann steht uns das Reich der Himmel zu. Dann werden wir getröstet, dann werden wir das Land der Ewigkeit erben, dann werden wir mit Gerechtigkeit gesättigt werden, dann werden wir Gott in Ewigkeit sehen und dann werden wir Söhne und Töchter Gottes heißen. Und das ist wahre Freude, das ist wahre Erlösung und das ist die unfassbar befreiende Botschaft der Seligpreisung. All unser Aufbrausen und unser eigenes Streben nach Gerechtigkeit führt zu nichts. Es führt nur zu mehr Gewalt, mehr Schwierigkeiten, vielleicht zu einer Änderung der Strukturen, die momentan herrschen, aber damit nur zu neuen Strukturen, die Gewalt und Unterdrückung und Rassismus und was weiß ich alles ermöglichen. Aber Jesus führt in wahre Freiheit, in wahren Frieden, in echte Erlösung. Und was hat das jetzt alles mit der Taufe zu tun? Nur einen kurzen abschließenden Gedanken. Wer an Jesus glaubt, der wird von Gott verändert. Man sagt, er wird von Neuem geboren. Die Bibel sagt, er wird von Neuem geboren, nicht Mann, Entschuldigung. Denn Gott erschafft in einem solchen Menschen einen neuen Geist. Der alte Mensch, der in seinen Sünden gelebt hat bis dahin, der ist nicht mehr. Und die Spirale des Bösen ist durchbrochen. Der wiedergeborene Christ ist ein neuer Mensch. Indem Jesus starb, bezahlte er unsere Schuld und bezahlte den Preis für unsere Sünden. Indem er nach 3 Tagen aus dem Tode auferstand, schenkte er uns das ewige Leben. Wer an ihn von Herzen gläubig geworden ist, der ist mit ihm sozusagen mitgestorben und mit auferstanden zu einem neuen Leben. Und deswegen hat Stefan diesen Vers aus Römer 6 vorgelesen. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Im Untertauchen unter das Wasser zeigt der Täufling, dass sein alter Mensch ohne Gott und in Sünden gestorben und für immer begraben ist. Und im Auftauchen zeigt der Täufling, dass er mit Jesus Christus als neuer Mensch auferstanden ist und sein Leben fortan nur noch mit und für Jesus lebt. Und dass ein Täufer die Taufe durchführt, das bezeugt, dass die Rettung allein aus Gnaden geschieht, allein durch Gottes Wirken und sein Geschenk. Und dass wir als Gemeinde jeden Täufling als Bruder und Schwester annehmen und lieben und uns darüber freuen, dass sie den Herrn gefunden haben und dass der Herr sie gefunden hat. Und ich möchte den Täuflingen jetzt das letzte Wort der Seligpreisung mitgeben, als Ermutigung für das weitere Leben mit Jesus. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Und als Übergang zur Taufe möchten wir jetzt das Lied »Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser« singen, weil es diese Sehnsucht nach Gott, nach wahrer Gerechtigkeit zum Ausdruck bringt. Amen.